Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge eures Lieblings-Harry-Potter-Podcast Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy.
Und mit mir, Robin. Oh yeah, hab ich Bock.
Ich möchte, dass du weißt, dass ich dir den schönsten und besten zweiten Advents wünsche.
Ich dir auch.
Danke, und den wünsche ich euch auch. Nehmt euch mal eine Sekunde und reflektiert mal darüber, wofür der zweite Advent in eurem Leben steht.
Wir sind beim Kapitel Die unheimliche Stimme. Mandy, was ist denn bisher so passiert?
Genau, und zwar zuletzt waren wir im Klassenzimmer von Gilderoy Lockhart, wo wir die erste Stunde mit dem neuen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste hatten. Und dort wurden ein paar Wichtel freigesetzt.
Genau.
Und die mussten unsere drei besten Freunde Harry, Ron und Hermine wieder einfangen. Und jetzt sind wir quasi mitten.
Wir sind am ersten Wochenende.
Genau, also es ist noch quasi ganz, ganz früh. Also morgens mit, also ja, nachts. Genau.
Soll ich einmal kurz die Story des Kapitels zusammenfassen?
Das kannst
du sicherlich
besser.
Wir gehen dann im Nachhinein auf die einzelnen Inhalte ein,
ganz
die
genau, wir
besprechen wollen. Und zwar, wir beginnen, wie wir schon eben gesagt haben, am Samstagmorgen, wo Harry von Oliver Wood, dem Kapitän der Gryffindor-Quidditch-Mannschaft, geweckt wurde und gesagt hat, okay, wir fangen diesmal richtig früh an mit dem Training. Nicht nur am Tag, sondern halt auch in der Saison. Und dabei wird Harry begleitet von Colin Creevy, den aufsässigen Erstklässler, der ihm bei allem fotografieren will. Er hatte eigentlich vorgehabt, mit Ron und Hermine Hagrid zu besuchen. Das ist aber dann ins Wasser gefallen. Er ist so müde, dass das Quidditch-Training sehr, sehr langweilig für ihn war. Er ist dann bei der neuen Strategie von den Gryffindors ein bisschen eingenickt. Dann ging es aber aufs Feld, er konnte ein bisschen rumsausen. Und dann ist Folgendes passiert. Die Slytherin-Quidditch-Mannschaft kam auf einmal auf den Rasen. Und Kapitän Flint verkündet, dass sie
Flint. Oder? Flint? Ja. Nee, Finch ist der andere, ne? Entschuldigung.
Markus Flint, genau. Verkündet, dass sie heute auch auf dem Platz üben dürfen, da sie eine Genehmigung haben von Snape, um den neuen Sucher mit dem Namen Draco Malfoy auszubilden. Nicht nur Draco ist neu in der Quidditch-Mannschaft, sondern auch die neuen Nimbus 2001, die alle noch mal besser sind als der Nimbus 2000, der bisher beste Besen. Und dann gab es einen kleinen Schlagabtausch, wo Malfoy und die Slytherins haben die Gryffindors beleidigt und die Gryffindors wieder zurück. Und irgendwann landet dann nach einem schneidenden Kommentar von Hermine Granger, dass niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges Schlammblut. Und dann alle losen their shit und rasten komplett aus, weil das muss wohl unfassbar schlimm gewesen sein. Ron zückt den Zauberstab und versucht, ihn zu verfluchen. Der geht aber nach hinten los und wirft ihn selbst rücklings auf den Boden. Er fängt an, Schnecken zu spucken. Daraufhin geht die Crew zu Hagrid und treffen dort auf Gilderoy Lockhart, der Hagrid erstmal nervt, dass er alles viel besser weiß. Sie gehen zu Hagrid, sie reden mit Hagrid und Ron nüchtert da so ein bisschen seine Schneckengeschichte aus. Und Hagrid erklärt ein bisschen, was das mit Schlammblut auf sich hat, dass es halt von der Abstammung herkommt. Ob man aus einer Zaubererfamilie kommt, ist man reinblütig. Wenn man einen Muggel irgendwo mit drin hat, ist man anscheinend schlammblütig. Und das ist halt dann hier eine Bezeichnung, um solche Leute zu beleidigen. Daraufhin gibt es Strafarbeiten auf dem Weg zur Mittagspause, wird das verkündet von McGonagall. Ron muss das Silber in der Pokalkammer polieren und Ron muss mit Gilderoy Lockhart.
Nee, Harry muss.
Harry muss mit Gilderoy Lockhart Briefe signieren, beziehungsweise seine Fanpost beantworten. Dann gehen wir vorwärts zu den Abend. Alles passiert ganz normal. Nur Harry hört auf einmal Stimmen, die sagen, ich möchte dich zerfleischen, ich möchte dich zerreißen, aber kann die nicht zuordnen. Es war nicht Gilderoy Lockhart, es war irgendeine andere Stimme, eine unheimliche Stimme, könnte man sagen, wie das Kapitel heißt. Und Harry erzählt das Ganze Ron. Und das war es dann auch im Großen und Ganzen schon, nachdem sie quasi mit Gedanken im Bett einschlafen müssen und denken sich, woher kommt diese verdammte Stimme?
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann.
Nein, was ist dir denn, worauf möchtest du denn eingehen?
Ja, also erstmal möchte ich dich fragen, wie du es denn finden würdest, wenn dich jemand morgens früh weckt, um trainieren zu gehen. Wie stehst du dazu?
Also ich würde erstmal komplett ausrasten. Also es hat natürlich seine positiven Seiten, früh aufzustehen, um noch ein bisschen was zu schaffen, bevor der Tag anfängt. Die Morgensstunden sind immer so ein bisschen unterrepräsentiert, würde ich sagen. Also wenn man sich irgendwas vornimmt, kann man es morgens am ehesten noch machen und wundert sich dann, wie viel Tageszeit man noch hat. Ich finde es taktisch unklug von Oliver Wood hier, dass er sie nicht erstmal auf dem Besen herumsausen lässt, sondern sie erst langweilt, sie alle nochmal einschlafen, niemand was mitbekommt und dann erst trainieren will. Mhm. Aber wie stehst du denn zum Frühaufstehen?
Ich mag das schon, weil man, wie du ja sagst, auch mehr Zeit vom Tag hat. Aber ich glaube auch, dass Harry hier, das ist ja das erste Mal, dass er wieder Quidditch spielen darf seit den Sommerferien. Voll. Also er hat wahrscheinlich, er hat ja mit den Weasleys, also so aus Spaß, Quidditch gespielt. Mhm. Aber jetzt das erste Mal wieder im Team und als Zweitklässler. Ja. Und das finde ich halt, glaube ich, ist ein cooles Gefühl, dass du halt endlich wieder den Sport machen darfst, der dir so lange verwehrt wird, weil du ja gar nicht in der Welt lebst, in der der Sport gespielt wird.
Ja, ja, also, genau. Weißt du, was ich meine? Du musst sehr lange aussetzen, um es quasi wieder weiterzumachen. Genau.
Und meine Frage ist dann natürlich auch, wenn die alle, ich weiß, die Sommerferien sind ja auch recht lang. Mhm. Es sind jetzt nicht nur 6 Wochen wie bei uns. Haben die dann einen Verlust an Können?
Vermutlich schon irgendwo, ne? Also es ist ja auch viele Vereinssportarten. Ein Kumpel von mir spielt zum Beispiel Tischtennis. Mhm. Die können ja zur aktuellen Zeit auch nicht in der Halle trainieren.
Ja.
Und in der Zwischenzeit, wo man wieder trainieren konnte mit Sicherheitsvorlagen, meinte er dann auch so, dass es sehr viel schlechter geworden ist, einfach nur, weil ihm die Übung fehlt. Und ich glaube, da muss man erstmal wieder reinkommen.
Ja. Ja, mein ehemaliges Cheerleading-Team darf ja im Moment auch nicht trainieren. Und ich glaube, dass da auch, weil beim Cheerleading hast du ja noch mal krass Muskeln trainiert und die sind ja auch weg, genau. Quasi, wenn du so lange nicht trainierst.
Ich glaube, man kann so ein bisschen was machen, wenn man halt so einfach seinen Körper wahrscheinlich trainiert, aber das ist natürlich kein Ersatz dafür, Menschen in die Luft zu werfen.
Ja,
dann, ne?
Genau.
Ja.
Aber ich glaube, also es ist schon krass, dass er auf jeden Fall so früh und nicht, wie du auch so sagst, das ist nicht das taktisch Klügste ist von Wood, weil alle so natürlich müde sind und nicht darauf vorbereitet waren. Also man hätte dann vielleicht auch am Abend vorher sagen können, hey, wir treffen uns morgen um 7, seid ready. Und anstatt dann, vor allen Dingen frage ich mich auch, das habe ich mich beim Lesen gefragt, wie kommt Oliver Wood, weil wenn die Mannschaft, wenn ich das richtig, besteht sie aus 4 Jungs und ich glaube 3 Frauen, also 4 Männern, 3 Frauen, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder 4 Frauen. Wie kommt er in die Frauenschlafsäle, um die Frauen, wie jetzt zum Beispiel Katie Bell...
Sind die verzaubert, dass sie nicht für Männer öffnen oder so? Oder
ich weiß nicht, ob die verzaubert sind, aber ich weiß, dass sie nicht... Weil zum Beispiel Harry und Ron dürfen ja auch nicht zu Hermine.
Ja, dürfen nicht, aber es hält ja Oliver Wood, der Schlawiner?
Nee. Schlawiner, ja.
Nee, ich wollte der schlüpfrige Wood, sich dann doch seinen Weg in die Zimmer der Mädchen zu bahnen, um die halt zu wecken. Er hat natürlich nichts anderes vor als Sechsklässler, wie könnte man da andere Interessen haben als Quidditch. Aber er wird da wahrscheinlich, selbst wenn er nur die ganze Zeit an die Tür bollert.
Ist Oliver Wood Sechsklässler?
Ja, wird hier gesagt, dass er ein stämmiger Sechsklässler ist.
Weil er ist ja quasi bis zum 4. Teil noch Captain, ne? Vom Quidditch.
Ja,
weil erst im 5. Genau. Teil ist Harry dann Captain.
Ja.
Dann hat, das heißt, er ist im 2. Teil 6., 7. Dann heißt, man hat Hogwarts nach der 8. abgeschlossen. Ist das richtig?
Also kann sein, also es gibt
ja
so...
Weil man ja auch erst mit 11 reinkommt, weißt du?
Ja, nee, mit 12 eigentlich. Also das Ding ist, Harry ist ja... Harry hat ja eine Sonderausnahme, dass er dann Sucher sein kann, weil er so ein großes Talent hat.
Nein, ich meine nach Hogwarts mit 11.
Ach so, nach Hogwarts, genau, da kommt man mit 11 rein, ja, genau. Ja, das ist halt, das ist so eine Frage, aber worauf ich gerade hinaus wollte, ist, die gute Joanne K. Rowling hat ja bekanntlicherweise es nicht so mit Zahlen. Und es könnte sein, dass es sich hierbei auch um Zahlendreher handelt, weil ich meiner Meinung nach geht's ja, die Hogwarts-Ausbildung geht ja 7 Jahre, ne? Dass man auch im 7. Schuljahr quasi fertig ist. Wir haben zwar 8 Filme, aber weil das letzte Buch quasi zweigeteilt wurde. Dementsprechend dürfte Wood ja eigentlich nur noch im 3. und im 4. Captain sein.
Ist er ja auch. Und ab dem 5. ist Harry Captain.
Ja, aber dann ist jetzt 6. Dann hätte er ja. Dann, nee, dann müsste der nächste schon raus sein. Das macht keinen Sinn. Ich schätze fast, dass es sich hierbei um einen reulischen Zahlendreher handelt.
Wahrscheinlich.
Dass sie irgendwo.
Dass sie einfach keine Gedanken drum gemacht hat.
Genau.
Und aber
wenn dem der Fall ist, kann es tatsächlich sein, dass die aktuelleren Versionen dieser Bücher dann korrigiert wurden.
Ja. Aber ich finde auch die Quidditch-Kapitel immer sehr zäh.
Ja.
Ich bin kein Fan, deswegen graut es mir auch so ein bisschen vor dem 4. Buch und dem Quidditch der Weltmeisterschaft. Weil ich finde, Also das war jetzt kein krasses Quidditch-Kapitel, sondern eher nur so, sie wollten eins draus machen. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde das immer sehr öde. Das ist so, als würde ich mir Fußball durchlesen, anstatt es mir anzuschauen.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, das ist auch meine erste Notiz auf meinem Notizblock, ist Anfang sehr langweilig. Und also, wir haben eine krasse Zweiteilung zwischen dem Quidditch-Part und Hagrid. Eigentlich eine Dreiteilung. Quidditch-Part, Hagrid und dann
Und ich finde auch dafür, dass es ein Kapitel ist, es ist
sehr lang.
Sehr lang, aber auch irgendwie total, weil das Kapitel heißt Die unheimliche Stimme und es fängt an mit Quidditch und dann geht's zu Hagrid und ich denke mir so, aber wie schnell, also es ist sehr schnell geschrieben einfach und sehr
Ja, ich glaube, das hektisch. Ist auch so ein bisschen, das liegt auch an dem Eindruck, ich glaube, du hast letztes Mal gesagt, dass der zweite Teil dir nicht so gut gefällt.
Ja.
Ich glaube, das sind halt so Längen wie diese hier, die so ein bisschen versuchen, den Spagat zwischen was Neues zu etablieren und die Gefahr zu etablieren, aber auch gleichzeitig nochmal Quidditch zu erklären, was aber die Story nicht voranbringt. Und das ist halt so ein bisschen. Also ich habe da auch, ich habe es ein paar Mal jetzt in der letzten Woche gelesen und es war immer so, dass ich irgendwann angefangen habe, die Wörter einfach zu überspringen, jedes zweite und denkst so, ja, okay, Quidditch, ja klar, Treiber machen das und das, als er das halt Colin alles wieder erzählt. Und auch dieser Part später mit der Strategie von Oliver Wood wäre auch vielleicht spannender gewesen, wenn man ein bisschen was von der Strategie mitbekommen hätte, aber es war ja der einzige Gag, dass alle müde sind und ich fand das dafür was viel zu lang.
Ja,
es hat sich gezogen, mich hat das richtig genervt und ich muss auch sagen, es wird nicht besser, nachdem die Slytherins kommen, weil ich da teilweise, auch da wieder mein Problem, was ich mit Gilderoy Lockhart auch habe, die sind so cartoonisch übertrieben böse und bereichern sich von dem Schmerz, den sie anderen zulernen, das ist halt so, ist, wo ich denke, come on, Leute. Weißt
du? Aber es sind halt auch Kinder und Kinder sind böse.
Ja, aber es wird teilweise geschrieben, dass Draco Malfoy auf allen Vieren auf dem Boden liegt und mit der Faust auf den Boden hämmert, wo ich denke, boah, das ist halt, das ist in irgendwelchen, keine Ahnung, Tex Avery-Cartoons passiert, dass wenn sich der dumme Charakter kaputt lacht, weißt du, wo ich denke, ach,
ja,
okay, I get it.
Aber so ein kleiner Nebensatz ist auch noch, dass Lucius Malfoy die komplette Slytherin-Mannschaft auch mit neuen Besen ausgestattet hat. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr der beste Besen oder neueste Besen ist jetzt nicht mehr der Nimbus 2000, sondern der Nimbus 2001.
Genau.
Und die ganze, das ist auch so ein Ding. Ist es beim Quidditch erlaubt? Eigentlich sollten doch alle die gleichen Chancen haben, oder? Weil zum Beispiel, wenn die komplette Slytherin-Mannschaft einen Nimbus 2001 Besen hat und jetzt die Weasley-Zwillinge beispielsweise, also die haben ja einen Sauberwisch noch und der ist ja sehr weit auch unter noch dem Nimbus 2000, sind das ja einfach keine gleichen Voraussetzungen.
Ja, das ist halt das Ding, ne?
Das ist so Entschuldigung.
Aber dieselbe Diskussion hatten wir im ersten Buch ja auch, weil McGonagall ihm ja den Nimbus 2000 überhaupt erst schenkt. Klar, als Erstklässler bist du nicht erwartet, dass das könnte man sagen, okay, es ist nicht erwartet von ihm, dass er einen Besen mitbringt, deswegen, woher soll er sonst einen bekommen? Aber es ist auch nicht rein zufälligerweise von der Hauslehrerin der beste darf zur Verfügbarkeit stehende Besen. Und hier ist es jetzt eigentlich nur anders, also nicht anders, aber halt dann für die ganze Mannschaft. Und ich glaube halt, es ist so ein bisschen halt wie im Schulsport. Also wir haben es jetzt hier in Deutschland nicht so etabliert, aber zum Beispiel in Amerika mit den Football-Mannschaften und so weiter. Ich glaube, da ist es halt dann so, wie wenn du dir halt gute Schuhe kaufst. Oder die Reichen haben halt eine bessere Ausrüstung als die etwas Ärmeren. Ich kenne mich da jetzt nicht.
Nee, aber das sehe ich ein bisschen anders. Es ist so, als wenn du zu einem Formel-1-Rennen fährst und der eine hat ein Formel-1-Auto und der andere ein Trabi. So, ne, dann hast du halt keine Chance. Also das sind es sind einfach nicht gleiche Voraussetzungen. Das finde ich halt nicht fair.
Ich weiß halt nicht, ob unsere Kenntnisse über die verschiedenen Qualitäten der Besen ausreichen, um das gut zu bewerten. Weil klar wissen wir, dass der Sauberwisch schlechter ist als der Nimbus 2001 und auch als der Nimbus 2000. Aber vielleicht ist es halt wirklich nur so, der eine hat 95%, der andere hat 96%, jetzt der neueste Besen hat 97%.
Weißt du, ja, aber es sind 2%, die Unterschiede sind.
Ja, natürlich, es ist kein faires Turnier.
Deswegen denke ich mir auch, weil zum Beispiel die Besen stehen ja alle bei denen im Zimmer. So.
Ja.
Und man könnte ja super leicht auch die Besen manipulieren. Deswegen, mein Pitch, J.K. Rowling, ist, dass die Besen von der Schule gestellt werden für die Quidditch-Mannschaften und die immer schön weggesperrt werden, wenn nicht gerade Training ist oder ein Spiel stattfindet.
Aber das Ding ist halt auch, ich meine, es ist ja dann, glaube ich, im vierten Buch, wo dann die Weltmeisterschaft quasi stattfindet. Ich glaube, da wird im Nebensatz erwähnt, dass alle Quidditch-Mannschaften auf internationaler Ebene alle einfach den Feuerblitz haben, weil es der de facto beste Besen ist.
Ja.
Und das ist halt so eine Einheitlichkeit. Und vielleicht ist es halt auch so, dass halt Turniere nicht so wichtig sind, dann denkt man so, okay, wir sparen uns Kosten, wenn wir jetzt nicht jedem einzelnen Schüler einen Besen stellen müssen, wie beim Fliegunterricht, wo auch dieselben immer wieder verwendet werden können. Und gleichzeitig können halt sich dann Leute, die sich, also zum Beispiel Hermine ist ja überhaupt gar nicht im Quidditch drin. Nee. Wenn die jetzt halt noch ein extra Besen gestellt bekommen.
Nein, ich meine auch nur die Quidditch-Mannschaften.
Ja, man könnte es überlegen auf jeden Fall.
Also jeder kann quasi seinen eigenen Besen haben, aber für Spiele werden die gleichen Besen verwendet.
Ja. Ja, je nachdem kann es aber auch sehr frustrierend sein, wenn es halt steinalte Besen sind und man weiß, Alter, ich habe hier den Nimbus.
Jetzt kann ja, ich nicht aber spielen. Es sind gleiche Voraussetzungen. Ja. Deswegen sagt, also das ist halt wieder der Vorteil der Reichen, dass Lucius Malfoy da einfach sagt, hier, Big Money, ich gebe euch den neuen Besen. Ja. Aber noch eine andere Frage, und zwar, Malfoy ist ja jetzt der neue Sucher von Slytherin. Und habe ich das richtig im Kopf? Also, falls ihr es besser wisst als wir, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben.
Sehr wahrscheinlich.
Es ist vermutlich so. Ist Malfoy nur im zweiten Jahr Sucher für Hogwarts, für Slytherin?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. In meinem Kopf schwirrt irgendwo, dass es länger ist. Aber es kann natürlich sein, dass er, er das tatsächlich nur ein Jahr gemacht hat. Weil er hat ja auch eine ganz weirde Motivation, überhaupt Sucher zu werden. Er will ja eigentlich nur Sucher werden, um Harry eins aufzuwischen und zu zeigen, dass er besser ist als Harry. Mhm. Und ich glaube, irgendwo wird noch erwähnt, dass er eigentlich besser ein Jäger wäre. Was ich auch sehr interessant finde, dass quasi, also ich weiß nicht mehr ganz, wo es steht, aber ich habe es irgendwo im Hinterkopf verbarrikadiert irgendwo mal gehört und denke mir so.
Neben Voldemort.
Genau. habe dann mir das irgendwie abgespeichert. Und ich finde es sehr interessant für den Charakter von Malfoy, dass er wirklich so Harry hinterher ist und so viel beweisen will, dass er besser ist als
Harry. Aber glaubst du vielleicht nicht, dass es auch ein bisschen von Lucius kommt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, Lucius will einfach generell, dass er der Beste ist. Aber ich glaube, es wäre ihm prinzipiell egal, ob er jetzt Sucher ist oder ob er halt ich glaube sogar Quidditch ist Lucius Malfoy auch egal. Ich glaube, er hat einfach nur.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass von Lucius aus sagt, okay, er will Malfoy gegen den Potter-Jungen haben, um das zu messen und dass Malfoy da am Ende als die Stärkere rausgeht.
Auf der anderen Seite hat er ja aber auch mit dem, mit diesem, was wir bei, wer ist der Laden? Burks?
Bargain and Burks.
Da hat er ja auch anderen Business zu erledigen. Weißt du, was ich meine? Und da jetzt, also ich kann mir halt vorstellen, dass Draco Lucius die ganze Zeit auf den Sack geht und sagt, hey, ich will Sucher werden, ich will Besen, ich will, dass unser Team gewinnt, ich will die Gryffindors zerstören. Und Lucius sagt, ja, okay, habe ich eigentlich nichts gegen, aber hab bitte auch gute Noten sozusagen. Und
das halt dann
ich glaube halt schon, dass er, also ich glaube schon, dass er ehrgeizig ist und auch will, dass Malfoy gut, also Draco gut ist. Aber ihm ist, glaube ich, Quidditch vielleicht egal, weil er andere Einflüsse hat. Aber
ja, kann sein, kann auch nicht sein. Vielleicht sitzt er auch zu Hause und er gibt ihm Shit darüber, dass er der Harry super ist und er halt nicht.
Genau.
Ja.
Wie findest du denn die Interaktion von Hagrid und Lockhart?
Naja, die wird ja gar nicht so richtig gesagt. Ne?
Genau, also wir können es ja erahnen, wie sie gelaufen ist.
Also es wird quasi gesagt, dass Lockhart ihm ein bisschen gesagt hat, wie er jetzt seinen Job zu machen hat. Mhm. Und ich glaube, niemand mag das so wirklich, wenn man es besser weiß.
Ja, Professor Sprout ja auch nicht.
Genau.
Das hatten wir im letzten Kapitel.
Ja, und ich glaube, er ist halt generell von den LehrerInnen einfach nicht so gemocht, verständlicherweise. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch kein Geheimnis.
Ja, ja, klar. Ich finde es halt nur interessant, dass, also mich würde mal interessieren, wie tatsächlich die Interaktion abläuft. Weil wir haben immer nur die entnervten Lehrer, wo dann Lockhart mit denen wieder quasi sie verlässt. Aber warum sagen die denn noch nicht warum sagen die nicht einfach, ey, Gilroy, ich weiß, wie das geht, kannst du jetzt bitte gehen?
Weißt du, was ich glaube, es ist halt einfach so, weil Dumbledore hat den halt eingestellt und alle sind ja so, Dumbledore wird schon wissen, was er macht, wenn er das macht.
Aber auch ein interessanter Punkt ist tatsächlich, dass Hagrid sagt, dass sie kaum noch Leute für die Stelle des Lehrers des Verteidigung gegen
Künstler bekommen. No shit, Sherlock, weil jeder stirbt, der diese Stelle macht.
Naja, im Moment ist es ja nur einer. Im Moment ist es ja eigentlich nur Cribble, der das vorher gemacht hat, der dann aber selbst mit den dunklen Künsten was zu tun hat. Das ist so eine Reputation, das ist eigentlich so ein Gimmick von jedem Buch, dass da jemand Neues da kommt und jemand Neues da kommt und jemand Neues da kommt. Das passiert ja erst ziemlich später. Deswegen fand ich es interessant, dass hier schon dieser Mangel an Lehrer quasi erwähnt wird.
Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen vom Zaubereiministerium, dass es keine dunklen Künste mehr gibt.
Ja, das stimmt. Das wird ja später noch propagandamäßig weitergemacht.
Was ich auch wieder mal so als Parallele zum Zweiten Weltkrieg ist auch wieder dieses Wort mit Schlammblut.
Ja, 100 Pro.
Also es ist auf jeden Fall wieder diese Differenzierung zwischen, das sind Leute, die sind mehr wert in Anführungsstrichen, weil sie eine andere Blutlinie haben als andere.
Ja.
Und das kann man ja auch wieder sehr schön als Beispiel, wie jetzt auch im Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Aber
und das kann man tatsächlich noch verknüpfen mit ein paar andere Sachen. Also nicht nur dass da Rassismus stattfindet teilweise, sondern halt auch Sexismus, weil
total,
es wird auch halt ganz nebenbei erwähnt, dass die drei Jägerinnen von Gryffindor auf den Boden kamen und dann so, ja, im Slytherin-Team gibt es keine Frauen. Mhm. Und so habe ich mir auch gedacht, es überrascht mich nicht, aber es ist überraschend, dass es erwähnt wird, fand ich irgendwie.
Aber ja, genau. Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, aber ich glaube, dass später auch noch eine Frau in Slytherin-Team ist. Wow, kann ich mehr sprechen.
Ja.
Wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Ja, wir halten mal die Lauscher auf dafür.
Genau. Ja, Harry und Ron und Hermine sind jetzt quasi bei Hagrid.
Genau.
Und Ron spuckt weiter Schnecken, was ja auch im Film sehr schön zu sehen ist.
Fun Fact, im Film hatte er tatsächlich mehrere Schnecken im Mund und musste sie nach und nach ausspucken.
Wirklich?
Und die haben sich halt, weil die halt, also sie haben halt wohl den Schauspieler Rupert Grint gefragt, ob das okay für ihn ist. Und er war halt auch gern Kind und meinte so, ja klar. Und die haben sich wohl ganz nett angefühlt im Mund, aber sie klabbern halt die ganze Zeit hin und her und dann so, hat er dann immer eine oder zwei Schnecken halt ausgespuckt.
Das schüttelt mich sehr.
Ja, mich auch. Ich fand das ultra eklig. Aber ich finde es halt eigentlich ein schönes Detail, dass sie es durchgezogen haben und halt nicht eine CG-Schnecke oder sowas haben oder sowas.
Hagrid beschwert sich dann ja nochmal, dass er keine Fankarte von Harry bekommen hat, was er, also selbst das Gerücht, dass er Autogrammkarten gibt, hat sich sogar bis Hagrid durchgeschlichen.
Genau.
Und
das finde ich auf jeden Fall auch interessant, vor allen Dingen, wie witzig sie dann auch aufeinander dann zugehen und dann sagen so von wegen, hey, ja, ich weiß schon, dass das Quatsch ist, weil er sagt ja auch, dass er Lockhart gesagt hat, so von wegen, Harry ist sowieso immer sehr viel berühmter, als du es jemals sein kannst.
Ja.
Was ich auch glaube, warum Gilderoy Lockhart, deswegen will er ja so Hagrid quasi unter seinen Arm nehmen, um halt auch zu zeigen, dass er über ihm steht so ein bisschen.
Ja, natürlich.
Das fand ich sehr interessant
auch. Ja, das stimmt. Aber generell auch, dass er halt auch mit McGonagall und Sprout und sowas, dass er halt so ein bisschen von oben herab, weil er sagt, ja, ich habe schon so viel erlebt und eigentlich als Lehrer bin ich auch so ein bisschen, ja, unterfordert einfach. Also ich gehöre in die große, weite Welt, um Gefahren zu lösen. Das ist ja auch ein großer Bullshit.
Genau. Ich finde es nur interessant, dass hier kurz schon auf Ginny eingegangen wird.
Mhm.
Wo jetzt natürlich die Frage ist, wenn wir den Plot von dem zweiten Buch ein bisschen weiterspinnen. Wir wissen ja, dass sie jetzt schon im Besitz von dem Tagebuch von Tom Riddle ist. Mhm. Meinst du, der Besuch von Hagrid hatte damit schon was zu tun?
Wie meinst du?
Weil Tom Riddle hat ja eine gemeinsame Vergangenheit mit Hagrid. Also er hat ja quasi dafür gesorgt, dass Hagrid ins Exil geschickt wird, dass er halt von der Schule verwiesen wird. Und er hat jetzt quasi gemutmaßt, dass Rons kleine Schwester ihn besucht hat, um zu hoffen, dass er, dass sie auf Harry trifft. Das würde ich jetzt mal in Frage stellen, weil das halt so ein Ding ist, keine Ahnung, wie wahrscheinlich ist es, dass halt die Person, diese eine Person an einem random Tag unter der Woche quasi besucht, ohne dass sie dafür einen Anhaltspunkt hat. Deswegen, also ich weiß noch nicht ganz genau, wie die Punkte verbunden werden.
Aber Ginny ist halt auch einfach super verknallt in Harry, ne?
Ja, natürlich. Aber soweit, also dann, sie ist ja nur einmal zu Hagrid gegangen, weißt du, was ich meine? Und wenn sie dann so vernarrt wäre, wäre sie ja jeden Tag und würde dann nur gucken. Ja,
vielleicht ist sie auch einfach nicht wahnsinnig. Vielleicht ist sie einfach nur so ein bisschen, warum nicht? Und sie ist halt nicht direkt obsessive.
Ja, okay, das stimmt schon. Aber ich fand es einfach nur nett, mir vorzustellen, dass sie jetzt schon irgendwie was scoutet oder irgendwas nachguckt, ob sie eine Verbindung zwischen dem, was Tom Riddle ihr sagt und Hagrid irgendwie
Das kann auch sein, vielleicht, dass sie da ein bisschen was über den Basilisken rausfinden will.
Genau, irgendwie
kann
sowas.
Kann auch sein, klar. Also,
da bin ich auf jeden Fall gespannt, da darf mich das Buch gerne mal überraschen, ob da nochmal drauf Bezug genommen wird.
Ja. Wir kommen dann so langsam zu den, Strafarbeiten, die von McGonagall weitergetragen werden. Also das ist quasi die Strafarbeit für Harry und Ron, weil sie ja mit dem Auto zur Schule geflogen sind. Und wir sind jetzt bei fast der Hälfte des Buches. Und ich habe mich schon gefragt, wofür kriegen die jetzt noch mal Strafarbeiten? Weil ich finde es irgendwie sehr spät. Aber anscheinend brauchten sie noch ein bisschen Zeit, um sich zu überlegen, für was oder was sie
das zum einen und zum anderen. Wir sind ja eigentlich erst noch in der ersten Schulwoche. Also wir sind noch nicht so weit quasi weg davon.
Aber trotzdem fand ich es so, also normalerweise kriegt man ja eine Strafarbeit irgendwie sofort.
Genau.
Oder du musst sofort nachsitzen.
Und wer glaubst du, hat das Schlimmere los erwischt?
Also noch mal zum Rekapitulieren. Ron muss Medaillen
Silber polieren
und Harry muss Lockhart helfen und definitiv Harry.
Ja.
Ja, findest du nicht?
Also ich finde halt, Also es ist halt natürlich eine Frage, wie man sieht, aber ich glaube, ich würde sagen, diese physische Arbeit, diese Sachen zu polieren, also wirklich Sachen auf Hochglanz zu polieren, dass da auch kein Fettstriemen mehr dran ist oder sonst irgendwas. Ich werde schon wahnsinnig beim Fenster putzen. So, das ist halt schon echt nervig.
Kann ich dir den Kärcher empfehlen, den ich mir geholt habe?
Hashtag not sponsored.
Not sponsored, I wish.
Aber Collars. Collars Kärcher. Nein, aber ich glaube, das ist halt wirklich die anstrengendere Geschichte, einfach nur, weil ich denke, wow, da ist so viel Ellenbogenarbeit mit drin, um das halt richtig polieren zu können. Und ich finde, das
ist schon anstrengend.
Ron hat schon das Hetero-Los erwischt.
Findest du? Wobei, oh, so viel Bullshit, wie Gilderoy Lockhart labert.
Aber du kannst dich ja auszonen. Und das macht ja Harry relativ effektiv. Ja, du nicht, aber Harry halt.
Ja.
Genau.
Und während er halt die sich von Lockhart quasi so ein bisschen zulabern lässt und outzoned, hört er halt diese Stimme, die wir alle aus dem Film kennen, die ja quasi der Basilisk ist, oder? Ja, also beziehungsweise genau. Tom Riddle Schrägstrich Basilisk, genau. Was auch immer.
Ja, Harry ist ja Paselmund. Das genau. Wissen wir ja quasi schon im ersten Teil.
Ja.
Wird das schon? Also wir wissen, dass er kommuniziert mit Schlangen.
Ja, im ersten Teil, weil er mit der im Zoo.
Im Zoo quasi geredet hat. Aber spricht. Es wird noch nicht gesagt, dass er Paselmund ist. Das erfahren wir, glaube ich, in diesem Buch.
Ja.
Was ich aber schon interessant finde, dann die Gedanken von Nagini zu hören. Und auch da wieder.
Das sind nicht die Gedanken von Nagini.
Ach so, stimmt, es ist ja nicht Nagini. Ja, sorry. Ich wollte gerade darauf hinaus, auf die Bullshit-Backstory von Nagini, wer Nagini ist.
Ach so, nein. Das ist der Basilisk. Okay. Naja, aber wer ist denn Nagini? Niemand, also Nagini ist doch eine Schlange.
Nein, im zweiten Teil wird doch, vom zweiten Teil vom fantastischen Tierwesen wird doch gesagt, dass Nagini
so
diese Zirkusdame ist, die sich in Animagus verwandelt. Und
das
irgendwann
nicht ist
zurück.
Nicht passiert, Robin.
Wir kommen dazu, wenn es so weit ist, wenn wir Nagini treffen.
Das ist
Canon,
nicht
Mandy.
Passiert.
Mandy, es ist Canon.
Ich ignoriere das.
Es gehört, es ist genau wie jeder, dass auch Zauberer ihre Kacke, also einfach auf den Tisch gekackt haben und das weggezaubert haben.
Nein.
Bevor es Kanalisationen gab. Und zwar, danke, Joanne K. Rowling, für dieses Universum.
Genau, ja. Weil er jetzt Paselmund ist, hört er quasi den Basilisken sagen, wie, also genau. Der Basilisk gleitet durch die Rohre in Hogwarts.
Genau, durch die Kanalisation.
Ja, genau, durch die Kanalisation. Und sagt dann sowas wie, komm zu mir, lass mich dich zerreißen. Also er will Harry so ein bisschen anlocken.
Meinst du, er richtet sich speziell gegen ihn? Oder meinst du nicht, er geht vielleicht allgemein auf ein Ziel los, weil er hungrig ist? Oder weil er ist. Das ist die Frage, ist der Basilisk irgendwie von irgendjemandem geschickt? Hat er eine Agenda?
Ja, der ist quasi. Ich glaube, der hat keine Agenda, jetzt speziell Harry zu töten. Mhm. Aber wenn Tom Riddle, sagt ja später in der Kammer des Schreckens, sagt er so, los oder so. Und dann, also dann.
Los, Basilisk!
Nee, aber dann folgt er halt Harry und weiß, okay, ich muss den töten. Aber der hat jetzt, glaube ich, keine längerfristige Aufgabe, so, finde Harry, lock den an, lock den hier hin, hol Ginny hierher. Töte Harry so.
Ja.
Also ich glaube, das ist ein bisschen zu langfristig gedacht, aber
Das kann ja auch sein, wenn zum Beispiel der Basilisk halt einfach als grundlegend böse Kreatur eingestellt wird, dass er sich das auch einfach denkt. Weißt du, was ich meine? Dass das ist, was er halt denkt.
Ich glaube schon, dass er quasi von Tom Riddle geschickt wurde, weil er weiß, ja, Tom Riddle weiß, dass Harry Paselmund spricht. Mhm. Und er will Harry in die Kammer des Schreckens loggen. Das ist ja der ganze, deswegen holt er ja auch Ginny. Ja. Deswegen, also ich glaube schon, dass er da versucht, ohne Ginny, ich weiß auch noch nicht, ob Ginny da schon das Tagebuch hat. Weil
doch,
er
das hat sie schon. Sie hat es ja nach der Schlägerei zwischen Malfoy und Weasley in der Bücherei, hat ja quasi, Lucius Malfoy hat ja quasi ein Buch hinzugefügt, nachdem sie gesagt hat, das ist alles, was sie sich leisten können, und hat das Buch quasi unter der Hand mit reingegeben.
Ah, sie hat das durch Lucius bekommen.
Genau.
Verstehe. Ah ja, okay. Aber so ein bisschen, dass er ihn, dass Tom Riddle den Basilisken schickt, um Harry in die Kammer des Schreckens zu locken.
Ja.
Das, glaube ich, ist der
Das kann halt gut sein. Aber wir wissen ja auch, oder wir können mutmaßen, dass Tom Riddle ja auch so ein bisschen Zauberer-Nazi ist.
Mhm.
Weil später, wenn der Basilisk dann in der Öffentlichkeit erscheint, und ich glaube, die Schlange von, die Katze von Mr. Filch versteinert hat, gibt es ja diese Blutnachricht an der Wand. Und ich glaube, da wird ja auch auf Schlammblut quasi referiert. Und dementsprechend ist es dann auch, glaube ich, mehr so ein, also Harry auf jeden Fall, wenn es geht, Harry erwischen. Aber vielleicht richtet es sich halt auch einfach als aggressive Geste gegen alle, in Anführungszeichen, Schlammblüter.
Ja, das kann auch gut sein.
Genau.
Jedenfalls hört Gilderoy Lockhart halt gar nichts. Genau. Also er hört nicht mal so ein Schlangenzischen Zischen oder so. Deswegen ist Harry sehr verwirrt, weil die Stimme wohl schon sehr deutlich und laut redet. Mhm. Und er erzählt es nach der Strafarbeit auch direkt Ron. Mhm. Und ich glaube auch später Hermine, die ihm dann auch sagt, dass das keine gute Sache ist, wenn Zauberer Stimmen hören, die sie nicht hören sollten.
Ich würde sogar so weit gehen, es ist nie gut, wenn irgendwelche Leute Stimmen hören, die vermutlich sie nicht hätten hören sollen.
Ja.
Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Wie fandest du das Kapitel denn?
Ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass der Anfang hätte man ein bisschen kürzer fassen können.
Ja.
Aber sonst im Prinzip eigentlich ganz okay.
Ja, ich finde auch jetzt gerade durch unsere Diskussion und da hat es ein bisschen an Tiefe gewonnen, weil dann doch schon ein bisschen was mehr drin steckt, was ich beim Lesen gedacht habe, so, ja, okay, wir machen jetzt Baby-Steps in Richtung Plot.
Mhm.
Aber irgendwie sind jetzt schon sehr viele Sachen angekündigt. Wir haben das Wort Schlammblut schon gehört, was später eine große Rolle hat. Wir haben jetzt den Basilisken schon kennengelernt. Wir haben kennengelernt, dass quasi Harry ein Paselmund ist, in gewisser Weise in Anzügen. Wir wissen natürlich immer noch, dass Gilderoy Lockhart.
Ein Paselmund in Anzügen.
Nein, also
in gewissen
Zügen. Der aufmerksame Leser könnte das schon wissen oder der schon weiß, sieht jetzt hier schon die Anfänge. Wir haben weiterhin Gilderoy Lockhart und selbst da gibt es einen Teaser auf den Twist quasi, der Gilderoy Lockhart später offenbart, weil Hagrid schon sagt, wenn das alles stimmt, dann fresse ich einen Kessel.
Ja.
Und das heißt, eigentlich ist dieses Kapitel gar nicht so beliebig, wie es vielleicht zu sein scheint. So rum.
Zu scheinen sein.
Es ist halt Sonntag, ne? Ja, und dementsprechend hat es jetzt ein bisschen an Tiefe gewonnen. Aber ich würde dir zustimmen, beim Lesen war es jetzt nicht das Spannendste.
Genau, das auf jeden Fall. Wir sind jetzt beim nächsten Kapitel, die Todestagsfeier. Und falls wir irgendwas vergessen haben oder ihr noch zusätzliche Informationen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das lesen wir immer sehr, sehr gerne, weil auch wir sind nicht allwissend, auch wenn wir diesen Podcast haben. Und ihr vielleicht denkt, wow, Mandy hört sich sehr allwissend an. Hoffe nicht, aber okay.
Ich ja selbst meine Doubts.
genau, und dann sind wir die nächste Folge und die Folge in 2 Wochen ist die über das Kapitel die Todestagsfeier und das letzte Radio Ravenclaw im Jahr 2020.
Genau.
Ist das nicht verrückt?
Ja, das ist auf jeden Fall verrückt. Es fühlt sich an, als ob wir durchs Jahr geflogen sind.
Ja.
Und das liegt zu 100% natürlich nur an den Harry Potter Büchern, weil sie so viel Spaß und Freude bringen.
Die uns immerhin in die
Kein, Jahr, keinen anderen Gründen.
Die uns dieses Jahr ein bisschen Licht und Hoffnung gegeben haben.
Genau, dementsprechend, wenn ihr jetzt schon irgendwelche Abschiedsgrüße ins neue Jahr an uns habt, auch gerne in den Kommentaren oder über Twitter an @mandysieberts oder @gamery. Und könnt ihr schon mal das nächste Kapitel vorlesen.
Genau, und sonst hören wir uns bei The Irrelevance nächste Woche.
Genau, nächste Woche Montag wieder The Irrelevance. Sonst in 2 Wochen Montag die letzte Folge Radio Ravenclaw.
Also okay. der letzten Zielgerade Richtung 2021.
Genau, ihr habt es bald geschafft.
We're almost there. Habt noch eine schöne Woche, würde ich sagen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis dann. Tschüss.